Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Heute spreche ich mit dem Ökonom, Unternehmensberater und mehrfachen Bestsellerautor, the one and only Dr. Markus Krall. Markus, ich grüße dich.
Grüß dich, Philipp. Ja, mit dem one and only ist das so eine Sache, aber ich nehme es jetzt mal so hin, also ich habe heute nicht die Kraft, dem zu widersprechen. Ja?
Wir haben ja gerade schon festgestellt, ich mit zwei Rippenbrüchen und du mit einem Hexenschuss, beide vollgepumpt mit Medikamenten. Es kann also nur spannend werden hier.
Es kann nur interessant werden, ganz genau.
Wenn wir gleich mal auf ein aktuelles Thema kommen wollen, die Straße von Hormuz ist ja jetzt aktuell gerade wieder geschlossen. Es kann sich ja stündlich ändern. Vor wenigen Tagen ist J.D. Vance im Birkenstock-Ressort angekommen. Die iranische Delegation ist ja bereits dort. Es ist ja quasi stündlich Neues, das da reinkommt. Die Energieversorgung jedoch vieler asiatischer Staaten kommt aktuell wieder unter Druck. Wir hören aus den USA auch, dass die Notfallreserven jetzt auf dem geringsten Stand jemals sind. Es gibt aber auch genauso Probleme, was petrochemische Vorproduktion angeht, Düngemittel, Industriegase. Unabhängig davon, wann und wie dieser Konflikt zu Ende geht, welche wirtschaftlichen Probleme stecken deiner Meinung nach bereits jetzt in der Pipeline und was wird sich und wann werden sich diese zeigen? Mal völlig irrelevant, ob die jetzt heute oder morgen Frieden schließen oder nicht.
Also es ist in der Tat gar nicht so relevant, ob die heute oder morgen Frieden schließen. Insofern ist deine Fragestellung extrem relevant, denn nehmen wir mal an, es wäre jetzt alles glatt durchgelaufen, woran ja von Anfang an erhebliche Zweifel bestanden hatten. Wenn alles glatt durchgelaufen wäre, dann hätten die Beteiligten, vor allen Dingen die Schiffseigner, die Reeder, denen die ganzen Tanker gehören, denen die ganzen Containerschiffe gehören und Transportschiffe für auch zum Beispiel Kunstdünger, ein ganz wesentlicher Punkt, den du gerade angesprochen hast, die hätten alle ihre 8 bis 12 Wochen gewartet. Es muss 8 bis 12 Wochen Ruhe herrschen am Golf, damit überhaupt wieder das Vertrauen hergestellt wird, dass man da reinfahren kann, ohne bei dem Versuchen wieder zu verlassen, versenkt zu werden. Ja, das heißt also, solange dieses Auf-Zu-Auf-Zu-Ding im Gange ist, tut sich da mal gar nichts. Das heißt also, bevor nicht eine stabile Einigung erzielt ist mit nachhaltig durchgeführtem Waffenstillstand beziehungsweise Friedensschluss, mit Konditionen, auf die man sich so einigen kann, dass sie auch umsetzbar sind und vor allen Dingen mit gesichtswahrenden Konditionen für beide Seiten, was fast ein Ding der Unmöglichkeit zu sein scheint, so lange wird da keiner reinfahren. Ich meine, stell dir doch das mal vor, Philipp, du und ich sind beide Unternehmer. Wenn ich also in eine größere Sache investiere, die, sagen wir mal, 10%, 15%, 20% meines Vermögens bindet als Unternehmen und ich soll die jetzt einsetzen, und nehmen wir mal an, das wäre ein Schiff und das soll ich jetzt ins Kriegsgebiet bringen, damit ich da Öl abholen kann. Da müsste ich doch verrückt sein, wenn ich da nicht eine gewisse Vorsicht walten lasse, nachdem es so gerappelt hat. Das heißt also, ich werde mich zurücklehnen und sagen, dieses Asset setzt sich da nicht der Gefahr aus, auf Meeresgrund zu landen. Vor allen Dingen weiß ich da nicht, kriege ich das ersetzt? Wird die Versicherung sagen, das war grober Leichtsinn, dass ich das da reingeschickt habe, zu früh und. Ja, kriege ich von den Amerikanern ersetzt? Bestimmt nicht, von den Iranern auch nicht. Also die Sache ist aus einer Risikomanagement-Betrachtung heraus ein riesiges Problem. Das heißt also, selbst wenn jetzt die sich geeinigt hätten, jetzt haben wir Juni, Juli, August, September, Oktober, also vor Oktober, würde ich mal schätzen, kommt da gar nichts in Gang. Wenn ab jetzt Ruhe herrscht, aber es herrscht ja nicht Ruhe. Das heißt, jedes Mal, wenn die zugeht, wird die Uhr auf Null gesetzt und dann werden die 3 bis 4 Monate, die starten dann neu. Also wenn jetzt die nächsten 8 Wochen uns dann noch ein bisschen Zeit lassen, dann steht die Uhr im Dezember, bis das wieder in Gang kommt. Und jetzt ist es natürlich so, dass auch die Interessenlagen, ob die Straße auf oder zu sein sollte, ja höchst heterogen sind. Natürlich sind diejenigen, die betroffen sind, die wollen, dass er aufgeht, im Sinne von die arabischen Golfstaaten wollen, dass er aufgeht. Der Iran will letzten Endes auch, dass er aufgeht irgendwo, weil der lebt ja schließlich auch vom Ölexport.
Ja.
Aber bei den Empfängerländern ist die Sache auch höchst heterogen. Schauen wir uns mal an, wer ist denn am stärksten betroffen? Da ist China stark betroffen, da ist die EU stark betroffen, da ist Indien und Japan stark betroffen. Die haben also, ich habe mal eine schöne kleine Statistik gemacht, wie viel Prozent des Ölimports oder des Ölverbrauchs kommt denn in diesen Ländern aus der Golfregion? Und da liegen Indien und Japan ganz vorne mit teilweise mehr als der Hälfte. Da ist China im Mittelfeld und mit 20% und die EU auch mit 20%, die USA nur mit 3%. Das heißt also, das mit den strategischen Reserven, das ist für die USA kein Versorgungsthema. Das ist für die USA in erster Linie ein Pricing-Thema, weil natürlich der Weltmarkt einen Preis findet und die USA, die werden keine Engpässe haben, die werden keine Rationierung haben, aber wenn der Preis steigt, dann tut er das natürlich auch für die amerikanische Wirtschaft. Für uns aber in Europa ist es ein Versorgungsthema. Das gleiche gilt für Gas, weil wir uns ja von der Gasversorgung, die eigentlich billig und im Überfluss vor der Haustür liegt, aus Russland abgeschnitten haben, weil wir uns von allen anderen verlässlichen Energiequellen auch abgeschnitten haben. Das heißt, Europa ist am verwundbarsten bei der ganzen Angelegenheit. China ist auch relativ verwundbar, hat aber höhere Reserven aufgebaut. Weise Voraussicht, bessere Führung, bessere Politiker als wir. Muss man sich mal vorstellen, ein kommunistisches Land hat bessere Politiker als unsere. Ja, das ist muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und die Amerikaner haben natürlich ein doppeltes Interesse. Die Amerikaner wollen einerseits natürlich einen Frieden dort, aber nicht um jeden Preis. Und die Amerikaner sagen sich, umso mehr der Druck auf die Europäer steigt, umso höher steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Europäer am Ende den Deal, den es zwischen Putin und Trump ja lange gibt, und wir wissen es alle, was die Ukraine angeht, dass die den irgendwann akzeptieren. Das heißt also, dass es jetzt hin und her geht, das ist möglicherweise dem Trump sogar recht.
Mhm. Bleiben wir doch gerade mal beim Thema. Selenskyj hat ja am Wochenende der weißrussischen Führung gedroht und dazu aufgefordert, russische Signalverstärker abzubauen, die sich in der Nähe der ukrainisch-weißrussischen Grenze aufgebaut haben. Und andernfalls, sollten die Weißrussen dem nicht nachkommen, würde die Ukraine das selber übernehmen, sprich würde diese targetieren und mit Drohnen angreifen. Und zugleich werden ukrainische Drohnen auch immer weiter in russische Hinterland geschickt. Wir sehen ja schon auf jeden Fall mal medienstark die Angriffe selbst in Moskau, obwohl wir hören, dass es an der Front an sich immer schlechter aussieht. Was machst du daraus? Ist das eine ganz bewusste Deeskalation, um jetzt, wenn wir wissen, die müssen jetzt bald an den Verhandlungstisch gehen, um noch irgendwie irgendwas rauszuschlagen. Was glaubst du, ist der Plan der ukrainischen Regierung aktuell?
Das ist sehr schwer zu sagen, und zwar, weil ich persönlich bin der Überzeugung, dass Selenskyj unberechenbar ist, und zwar, weil er hat bei weitem, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, nicht die intellektuelle Kapazität, um die Dinge zu tun, die notwendig wären und vernünftig für die Ukraine. Er schlägt jetzt um sich, und das ist also eine Eskalationsstrategie, auch gegen Weißrussland. Und es ist natürlich so, dass Weißrussland für Russland schon ein strategischer Verbündeter ist und ja, dass man da versuchen wird, einen Keil reinzutreiben. Was man mit Schmeichelei nicht erreicht hat, versucht man jetzt mit Drohungen. Wer aber die weißrussische Führung kennt und einzuschätzen weiß, der weiß auch, dass das nicht funktionieren wird. Das kann man also komplett vergessen, dass ein Lukaschenko oder auch der Rest der Führungsspitze in Minsk da irgendwie darauf reagieren wird. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass Weißrussland in den Krieg gegen die Ukraine einsteigt, wenn sie angegriffen werden. Das kann schon passieren. Ja, es ist natürlich auch klar, dass Selenskyj verzweifelt ist. Er kriegt an der Front die Sache nicht stabilisiert. Es ist zwar so, dass sich da kaum was bewegt, aber das kann nur derjenige glauben, der die russische Strategie nicht verstanden hat, dass das ein Problem für Moskau darstellt. Moskaus Strategie in den letzten 2-3 Jahren ist es eben nicht gewesen, die Geländegewinne zu maximieren, außer wenn sich opportunistisch unter geringen Verlusten die Gelegenheit so bietet. Moskaus Strategie ist eine vollkommen andere. Moskaus Strategie ist, sich einzubunkern und die Verluste an Menschen der Ukraine an der Front zu maximieren und an Waffen, weil nämlich der Westen sich durch die Lieferung von allem, was er hat, was schießt, die ganze Munition, ja, all die Ukraine for free, letzten Endes selbst komplett entwaffnet hat. Ja, ich meine, die Bundeswehr hat Munition für 2 Tage, wenn es zum Konflikt kommt. Nicht mehr als das. Da müssen die da durch die Gegend laufen, anschließend rufen, bum, 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 Russe, du bist tot oder was. Ja, also das ist ja vollkommen lächerlich. Wir haben unsere ganzen Patriot-Batterien verschenkt, wir haben unsere Munition verschenkt. Wir haben im Grunde genommen, stehen wir nackt da, weil wir alles verschenkt haben. Das ganze Beschaffungswesen der Bundeswehr ist eine Durchleitung von Waffen an die Ukraine. Also auch was wir jetzt, von wegen, wir bauen hier Verteidigungsbereitschaft und Fähigkeit auf. Das ist schlicht nicht der Fall. Wir haben also, wir entkleiden uns, und das ist die russische Strategie. Der Westen macht sich mit jedem Tag, den dieser Krieg länger dauert, weiter verwundbar. Zumal das, was wir in unserer Presse den Russen unterstellen, dass sie ökonomisch erschöpft werden, erstens nicht der Fall ist und zweitens auf uns zutrifft. Also Russland hat seine gesamte ökonomische Strategie jetzt von Europa abgewendet und nach Osten ausgerichtet. Ja, und es ist so, dass Russland wollte ja, wer die Rede von Putin vor 20 Jahren im Bundestag gesehen hat, wusste das, eine große Kooperation und Freundschaft mit Europa. Das war das Ziel Russlands. Ja, sie wollten Teil der europäischen Familie sein, Teil dieser demokratischen Familie, und der Westen wollte es nicht. Und zwar deswegen, weil der kollektive Westen, also die NATO und die EU, haben ein Mobbingopfer gebraucht, um überhaupt ihre Existenz als Militärbündnis zu rechtfertigen. Ohne einen äußeren Feind geht es halt nicht. Und das Zweite ist, dass man sich überlegt hat, okay, der langfristige Gegner ist zwar China, aber um China einzugreifen, braucht man zwar auch Russland, aber uns ist es lieber, wenn wir Russland in Kleinstaaten zerlegen, die dann absorbiert werden können in die NATO als Kleinstaaten, wo von denen dann keiner da ist, der noch irgendwie groß was zu sagen hat. Das ist also eine vollkommen größenwahnsinnige Strategie. Manchmal kommt es ja raus, wenn so vollkommen Hirnentkernte wie Frau Kallas sich äußern vor der Kamera. Die hat es ja offen vor der Kamera zugegeben. Die hat gesagt, Russland soll zerschlagen werden. Ja, und das ist die Strategie, nicht erst seit Kallas das gesagt hat. Die war nur dumm genug auszusprechen, was in den NATO-Kreisen eigentlich schon lange sozusagen der gemeinsame Standard ist. Und jetzt haben wir also die russische Strategie, die geht auf. Die Ukraine hat keine Leute mehr. Ne? Und das ist auch, was so berichtet wird, dass Russland ausbluten wird. Das ist alles Blödsinn. Das ist kompletter Blödsinn. Natürlich hat die Ukraine jetzt ein paar spektakuläre fernsehgerechte Pyrrhus-Siege gegen Russland errungen, indem man da die Raffinerie bei Moskau angreift. Diese Pyrrhus-Siege, die werden nur dazu führen, dass die Fraktion in Moskau, die sowieso schon länger ganz anders hinlangen will, stärker und stärker wird. Ja, wir werden es erleben, dass Putin ist eigentlich unter all denen da drüben die Taube und nicht der Falke. Ja, also das ist den Leuten auch nicht klar. Putin ist die Taube. Putin ist derjenige, der auf einen diplomatischen Frieden und Ausgleich zwischen Russland und der Ukraine und dem Westen setzt, während es eine starke und stärker werdende Fraktion in Moskau gibt, die auf eine Unterwerfung der kompletten Ukraine notfalls um den Preis eines Krieges mit Europa setzt. Dann hätten allerdings unsere Politiker im Westen, was sie wollten. Sie wollen ja den Krieg mit Russland. Warum wollen sie ihn? Weil sie anders im Grunde genommen nicht überleben können. Denn die Verbrechen unserer politischen Klasse im Westen, die türmen sich dermaßen hoch auf, dass sie ohne einen Krieg, wenn es zum Machtwechsel kommt, die Verantwortung, die sie dann zu schultern haben, für die sie sich dann auch zur Verantwortung gezogen werden, gar nicht mehr tragen können. Das heißt also, wenn man mal an das Thema Corona-Verbrechen denkt, was da also alles aktenkundig ist, wenn wir an die ganze Kriegstreiberei denken, wenn wir an die Vorbereitung eines Angriffskrieges denken, die ein Straftatbestand sogar nach unserem Grundgesetz ist. Also es ist übrigens der einzige Straftatbestand außer Verrat, den das Grundgesetz direkt kennt. Ne? Alles andere regelt man im Strafrecht. Aber Vorbereitung eines Angriffskrieges ist was tatsächlich im Grundgesetz erwähnt wird. Ja, dass das nicht geht. Also wenn diese ganze Verantwortungskaskade, die auf sich geladen haben, wenn das zur Entladung kommt, dann sind die fällig. Deswegen brauchen die den Krieg aus persönlichen Risikomanagementgründen, wenn man so will. Allerdings wird es dann wahrscheinlich ein sehr kurzer Krieg, und zwar deswegen, weil die Amerikaner nicht dabei sein werden. Die Amerikaner werden aus zwei Gründen nicht dabei sein. Erstens, weil sie die Europäer und ihre Strategie grundsätzlich ablehnen. Die Amerikaner sehen die EU als Restante des Biden-Regimes. Also der Wokismus, der Genderismus, der ganze linke Wahn, von dem Amerika sich durch die Wahl Trumps als Präsident losgelöst hat, das sieht man in Europa noch manifestiert. Und Europa ist aktuell nicht mehr im Bündnis mit den Vereinigten Staaten und auch nicht mehr im Militärbündnis. Die NATO existiert so gesehen nur noch nominell. Also dass Amerika einen Kontinent verteidigt, der komplett andere Werte vertritt als er selbst, das wird nicht passieren. Und das Zweite, selbst wenn es anders wäre, selbst wenn jetzt heute Biden an der Macht wäre oder Kamala Harris, dann würde es auch nicht passieren. Dann würden die zwar den Konflikt anheizen, so wie sie es immer getan haben, weil die Demokraten sind schon immer die größeren Kriegstreiber gewesen, aber sie würden niemals New York für Berlin opfern. Und Paris wird auch nicht für Berlin geopfert. Und London schon gleich gar nicht. Das wird nicht passieren. Deutschland steht nackt da, ohne eine funktionsfähige konventionelle Armee, auch ohne Atomwaffen. Und letzten Endes auch ohne Verbündete. Das wird Herr Merz noch bitter feststellen, dass wenn es zum Schwur kommt, er sich umdreht. Und wenn dann jemand hinter ihm steht, dann ist es höchstens Macron, der ihm das Messer in den Rücken steckt. Aber kein Bündnispartner.
Aber Markus, ich meine, jetzt hast du ja gerade Dinge ausgelegt und beschrieben. Wenn das der Fall ist, wie kommt man dann eigentlich in Anbetracht dieser Umstände auf die Idee, jetzt gerade während der WM, wo also die Leute auch abgelenkt sind, die Ukraine in die EU mit aufnehmen zu wollen? Und jetzt gibt es ja gerade verstärkte Beitrittsverhandlungen, die just während wir jetzt also darüber reden, in den letzten Tagen und auch in den nächsten Wochen noch weitergeführt werden. Ist das jetzt so noch der letzte Schritt? Vor allem, das ist ja dann auch eine Schuldenunion. Es gibt ja keine Wirtschaft mehr in der Ukraine. Also außer jetzt Drohnenbau, sonst machen die ja quasi gar nichts mehr und gewisse Landwirtschaft noch. Und jetzt will man sie noch im letzten Schritt in die EU aufnehmen. Das ist ja absolut wahnsinnig.
Ja, aber das passt genau in das Argument hinein, das ich gerade vorgetragen habe. Nämlich die Aufnahme in die EU, da gibt es einen Artikel in den EU-Verträgen. Und das war auch das, was Merz selbst vorgeschlagen hat. Also Merz hat ja sozusagen EU-Leit vorgeschlagen. Selbst bei diesem EU-Leitthema, was weniger umfasst hat als jetzt die Aufnahmeverhandlungen, die jetzt angestoßen worden sind, nachdem Zelensky gesagt hat, EU-Leit wollen wir nicht, wir wollen sozusagen die volle Dröhnung, da steht ein Paragraph drin, der sagt, gegenseitige Beistandspflicht mit allem, was wir haben. Nur, dass sich wieder mal die Deutschen die Einzigen sein werden, die sich dann dran halten, wenn es wirklich knallt. Also, dass die Franzosen und die Briten oder auch andere europäische Kollegen da die Existenz ihrer Nation riskieren würden für die Ukraine oder gar für Deutschland, das ist absurd. Ja, das wird nicht passieren. Wenn man sich mal erinnert an den Kalten Krieg, da hat ja Frankreich seine Force de Frappe aufgebaut. Spitzname Force de Farce. Ja, und was war die Force de Frappe, die also eine Abschreckungsatommacht sein sollte, damit der Warschauer Pakt Frankreich nicht angreift? Die war so ausgelegt, dass die ganzen Atomwaffen, die Frankreich hatte, nicht auf Russland niederregnen, sondern auf Deutschland. Ja, das heißt also, die Pluton-Raketen, die man damals, so hat man sie genannt, stationiert hat, die haben alle eine Reichweite gehabt, sodass sie mitten in Deutschland explodiert wären. Ja, das heißt, und so ist es bis heute eigentlich von der strategischen Gedankenwelt der französischen Atomstreitmacht geblieben. Auch die Vorstellung, dass Frankreich den Deutschen eine nukleare Teilhabe in echter Gleichberechtigung geben könne. Das sind Dinge, von denen träumen Leute wie What a Fool Merz oder vielleicht Kiesewetter. Ja, vollkommen absurd. Das wird niemals passieren. Ja, also die große Nation Frankreich wird niemals der Nation, die sie als Verlierernation des Zweiten Weltkriegs ansieht, Deutschland, ihre Atomwaffen zur Mitentscheidung anbieten. It's not gonna happen. Auch in einer europäischen Armeestruktur nicht oder sonst was. Was immer da die Pfeifenträume sein mögen. Und diese Pfeifenträume, die bestimmen aber das Bild in der Berliner Politik und diese Beistandsverpflichtung, die wird vor allen Dingen von den Deutschen ja herbeigesehnt. Und dieses Herbeisehen hat was damit zu tun, dass sie ohne einen Krieg und ohne das Kriegsrecht, ohne die damit verbundene letzten Endes Abschaffung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, das ist der eigentliche Zweck, zur Verantwortung gezogen werden für die Dinge, die sie sich zu Schulden haben kommen lassen. Und da kommt was zusammen.
Wenn wir uns jetzt mal einen anderen Kriegsschauplatz anschauen, während die USA jetzt ein Friedensabkommen auf ein Friedensabkommen mit dem Iran drängen, ist ja inzwischen eine kleine Eiszeit zwischen Trump und Netanyahu angebrochen. Ich meine, ich lese dir gerade mal vor, J.D. Vance hat in seiner letzten Rede an Netanyahu gerichtet ausgesagt, Zitat, Donald J. Trump ist aktuell das einzige Staatsoberhaupt auf der ganzen Welt, das überhaupt noch Sympathien für die Nation Israel übrig hat. Und er ist zufällig das Oberhaupt der weltweiten Supermacht. Wenn er im israelischen Kabinett sitzen würde, würde er vielleicht nicht... Und dann sagte J.D. Vance gemäß dem, wenn er im israelischen Kabinett sitzen würde, würde er vielleicht nicht den einzigen mächtigen Verbündeten attackieren, den man auf dieser Erde überhaupt noch übrig hat. Und er drohte dabei auch, den Geld sowie den Waffenhahn abzudrehen. Jetzt bist du ja auch schon lange unterwegs, Markus, und hast viele Jahrzehnte die US-israelischen Beziehungen gesehen. Hast du das jemals erlebt, dass, sag ich mal, mit solchen Giftpfeilen aus den USA Richtung Israel geschossen wurde?
Nein, das habe ich nicht. Aber das zeigt eigentlich, dass die Theorie, dass Israel quasi die USA regiert, die wir ja seit Jahren immer wieder hören, dass diese Theorie nicht stimmig ist. Die beiden Länder sind Verbündete, sie teilen bestimmte strategische Interessen. Und es war ja so, dass Israel 30 Jahre lang versucht hat, die USA in einen Krieg mit dem Iran reinzubuxieren, mit der Begründung, dass am Montag nächsten Montag spätestens die Iraner Atomwaffen hätten. Die ganze Sache wurde ziemlich lange am Köcheln gehalten, woran auch der Iran seinen Anteil hatte. Und der Grund war ganz einfach. Iran hat zwar gesagt, wir streben nicht nach Atomwaffen. Der in der ersten Angriffswelle getötete Ayatollah Khamenei hat ja sogar gesagt, Atomwaffen seien anti-islamisch und seine Sünde, sie überhaupt zu bauen, zu haben, einzusetzen, genau. Sowieso. Ja, da gab es ja sogar eine Fatwa von ihm dazu. Und hat aber gleichzeitig hat sich das Land die Infrastruktur zugelegt, die Option gibt, Atomwaffen zu entwickeln und die gleichzeitig so ausgelegt ist, dass die wenig Sinn macht, wenn es nur darum geht, ja quasi zivile Nutzung der Atomenergie anzustreben. Das heißt, das war das zweite Element. Das dritte Element war die Aussage des Mullah-Regimes, Israel muss von der Landkarte getilgt werden. So, also wenn ich diese Kombination von Dingen mache, dann und man dann auch noch das Konzept der Takia kennt, also des Sich-Verstellens quasi dem Feind gegenüber, was im Islam ja erlaubt ist, also Lügen ist erlaubt. Und dann haben einige gesagt, okay, diese Fatwa ist nichts anderes als angewandte Takia. Ja. Wenn man das also so macht in dieser Kombination, dann besteht nun mal die Gefahr, dass einem irgendwann auch geglaubt wird, dass man Israel von der Landkarte fegen will und dass man sich die Kapazität zulegt, es zu tun. Das heißt also, Iran hat durch sein Verhalten im diplomatischen wie im militärischen Bereich dafür gesorgt, dass entscheidende Leute, Trump eingeschlossen, die Amerikaner eingeschlossen, aber vor allen Dingen Israelis der Meinung waren, das ist das, was Iran anstrebt. Und Israel ist halt sehr klein, ist ein One-Bomb-Country, wie man so schön sagt. Mit einer einzigen Kernwaffe kann man es vom Angesicht der Erde tilgen. Dann sind zwar die Palästinenser auch alle tot, aber wer mit einem eschatologischen Gedankengut ausgestattet ist, also mit einem Weltuntergangsgedankengut ausgestattet ist, für den sind das wahrscheinlich gangbare Kollateralschäden, fürchte ich. Das heißt, es gibt ja sowohl bei uns als auch bei den Moslems eschatologische, sektenartige Strukturen, die dann sagen, oh, das ist dann halt so. Ja, also das heißt also, hier gibt es eine interessante Gemengelage. Das Zweite ist eben, dass Israel deswegen 30 Jahre versucht hat, Amerika in den Krieg mit dem Iran reinzuziehen. Und 30 Jahre ist es nicht gelungen. Was im Prinzip auch schon ein Hinweis war, dass die Theorie, dass die jüdische, wie man immer so schön sagt, Lobby in Washington so stark ist, dass sie eigentlich Amerika in der Hand hätte, dass diese Theorie falsch ist. Es ist so, dass es sehr starke Lobbygruppen gibt. Es gibt übrigens auch eine wahnsinnig starke saudische Lobby in Washington, die mit sehr viel Geld ausgestattet ist, einen riesen Einfluss hat. Das hat man 2001 gemerkt, als Präsident Bush die Bin Laden-Familie außer Landes gebracht hat, nach den Anschlägen in New York und Washington. Ja, das heißt also, da hat die saudische Lobby gearbeitet und hat gesagt, die müssen alle hier raus, die sind zwar mit dem Typen verwandt, aber die haben mit ihm nichts zu tun, die müssen sofort raus. Und Bush hat es gemacht. Andere hätten vielleicht gesagt, na, die hätten wir doch vielleicht besser da behalten sollen, vielleicht hätten wir die mal vernehmen müssen. Ja, da gab es unterschiedliche Stimmen. Also es gibt starke Lobbygruppen, auch nicht amerikanische Lobbygruppen in Washington, aber ein Land, einen Einfluss zu erwerben in einem Land und es zu beherrschen, sind eben zwei verschiedene Dinge. Und hier zeigt sich jetzt, dass diese Theorie von Anfang an falsch war. Warum kam es zu dem Krieg? Es kam zu dem Krieg nicht, weil Israel gedrängt hat. Dass Israel seinen Willen gekriegt hat, war quasi Beifang oder Nebenprodukt dieser Angelegenheit. Der eigentliche Kriegsgrund war der Petrodollar. Wenn man sich die Strategie der Vereinigten Staaten anschaut, die ja im November letzten Jahres veröffentlicht worden ist, die nationale Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten, ist öffentlich gemacht. Da steht ganz klar drin, letzten Endes zwischen den Zeilen steht drin, wir stellen uns auf die multipolare Weltordnung ein. Ja, die Unipolarität, die kann Amerika nicht mehr bewerkstelligen. Dafür ist China und auch Russland zu mächtig. Und in dieser multipolaren Weltordnung suchen wir aber unseren ersten Platz. Und der erste Platz ist, wir fokussieren uns auf den amerikanischen Doppelkontinent als Einflusszone, übrigens inklusive Grönland. Und da verspreche ich dir jetzt schon, von Grönland haben wir nicht das letzte Mal gehört. Plus, wir haben einige strategische Felder, wo wir Dominanz ausüben wollen. Das sind technologische Felder, KI, Weltraum, Robotik, Quantum Computing, Life Sciences. Und das ist das finanzielle Feld, also Leitwährung US-Dollar, weil der US-Dollar bringt halt eine halbe Billion bis eine Billion Einnahmen pro Jahr rein, auf indirektem Wege über die Leitwährungsfunktion. Also ich habe es ja verschiedentlich in einigen Veröffentlichungen genau detailliert beschrieben und auch quantifiziert, wie groß der Vorteil der Vereinigten Staaten aus dieser Leitwährungsfunktion ist. Und der Weg, diese Leitwährungsfunktion zu verteidigen, in einer Welt, in der die BRICS sich zusammengetan haben, um eine goldgedeckte Handelswährung zu etablieren, damit sie nicht mehr mit dann zu inflationierenden US-Dollars aus Papier bezahlt werden, die dann sofort ihren Wert verlieren, nachdem sie ihre Überschüsse erwirtschaftet haben, ist es eben nur mal den Petrodollar durchzusetzen. Und wenn wir jetzt den Petrodollar uns anschauen, dann sehen wir eigentlich, dass wenn man eine Reihenfolge der Länder macht mit den größten Ölreserven, dann sehen wir auch die strategischen Hauptassets, die es dann zu beherrschen gilt. Nicht um das Öl zu stehlen, sondern um die zu zwingen, Öl nur gegen Dollar zu fakturieren. Venezuela, 18% der Weltölreserven, die größten Ölreserven auf dem Planeten. Also Wahnsinn eigentlich, so ein kleines Land. Ja. Also jedenfalls relativ zu anderen. Es ist kein kleines Land im Vergleich zu uns, aber es ist ein kleines Land im Vergleich zu den großen kontinentalen Gebilden wie Russland, China, Australien, Kanada, USA, Brasilien. Dann zweitgrößte Ölreserven, 15% Saudi-Arabien. Dann kommt schon Iran mit 12%. So, das heißt also, die drei untereinander haben 45% der Weltölreserven. Und dann kommen noch die ganzen Golfstaaten. Wenn man das mal alles zusammenzählt, wenn der Iran noch unter die amerikanische Petrodollar-Kontrolle kommt, dann bedeutet das, dass die Amerikaner 82% der Weltölreserven unter die Petrodollar-Kontrolle bringen. Und der Rest ist irrelevant, weil das sind Reserven, die liegen dann zum Beispiel in Brasilien, in China, in Russland. Die werden aber zum großen Teil intern verbraucht. Das heißt, die gehen gar nicht auf den Weltmarkt. Also auch die USA selbst sind dann großer Ölproduzent. Die sind auch bei den 18% noch mit drin. Die verbrauchen ihr eigenes Öl. Das heißt, strategisch betrachtet ist es für den Petrodollar irrelevant. Die 82%, die sind es. Und der Unterschied zwischen 82% und 70%, das ist der Iran. Der Iran ist also das Tor, durch das die Chinesen mit der Yuan-Fakturierung durchschwimmen könnten, was ja auch vorgesehen war. Und Venezuela sollte ja auch das zweite große Tor sein für die Chinesen, womit Yuan bezahlt werden sollte. Und deswegen, das ist der Schlüssel, das Schlüsselelement. Iran ist das letzte fehlende Glied in dieser Kette. Und das ist der Kriegsgrund, der eigentliche Kriegsgrund. Das kann man jetzt schon unmoralisch halten und fairerweise, das ist unmoralisch unter uns Pfarrerstöchtern. Aber das ist nun mal, so funktioniert nun mal Geostrategie. Und dass dann Israelis quasi gesagt haben, super Gelegenheit, jetzt gilt es. Und dass, wenn der Krieg dann erstmal angefangen ist, man ihn natürlich dann möglichst siegreich zu Ende führen will, ist verständlich. Und dann gibt es natürlich, und in dieser Situation kommen jetzt die Interessendivergenzen zwischen Amerika und Israel vollkommen zutage. Auch das ist logisch. Und zwar eben, weil Israel eben nicht die amerikanische Politik in der Hand hält im gleichen Maße, wie es eher unterstellt wird und sie es gerne möchten. Und jetzt geht es hier um eine gesichtswahrende Angelegenheit. Ich vermute sehr, sehr stark, also wenn man sich mal den Vertragsentwurf anschaut, der ist ja nackig betrachtet die Niederlage Amerikas. Das muss man ja so...
Richtig.
Also da gibt's, also wenn man sich diesen Vertragsentwurf anschaut, das ist ein, wenn das alles ist, was besprochen worden ist und es keine geheimen Nebenabreden gibt, dann ist es ein Desaster erster Klasse. Aber daran glaube ich nur bedingt. Und zwar deswegen, weil ich bin der Überzeugung, dass die Amerikaner keinen Vertrag machen werden, wo nicht drinsteht, dass der Iran am Petrodollar festhält, und zwar ohne Wenn und Aber. Und dass man das nicht in den offiziellen Vertrag schreiben kann, ist auch klar. Das heißt, der Petrodollar lässt sich überhaupt nur auf dem Wege einer geheimen Nebenabrede festlegen. Und dann sagen die Iraner, klar, okay, Petrodollar können wir schon machen, aber dann wollen wir auch was dafür haben. Und deswegen sieht dieser Vertrag wahrscheinlich so aus, wie er aussieht. Jetzt hat Trump aber ein Problem. Und das Problem ist, erstens, Israel ist nicht zufrieden mit dem Ausgang. Und dann wird natürlich Druck ausgeübt. Und zweitens, es ist auch nicht besonders gesichtswahrend für ihn. Wenn da drin stünde Petrodollar, dann wüsste jeder, was der Deal ist. Aber da es nicht drinstehen darf und deswegen mit Sicherheit in einer Nebenabrede drinstehen muss, wenn er es denn durchsetzen kann oder will, ja, wird dieser Vertrag auf jeden Fall nicht sehr schön für ihn aussehen. Und dieser Gesichtsverlust, der führt jetzt dazu, dass wir dünnhäutig werden. Und das ist auch verständlich, weil eigentlich sollte der Krieg ja ein Triumphzug sein. Das ist aber von den ersten paar Tagen, wo es gelungen ist, der Hydra alle Köpfe abzuschlagen, die dann so schnell nachgewachsen sind, wie man nicht gucken konnte, ist er das nicht geworden. Das muss man leider so sagen. Da war ich ehrlich gesagt auch überrascht jetzt davon, mit welcher Renitenz die Iraner sich da eingebuddelt haben. Die haben halt 50 Jahre lang sich eingebunkert, ja, und haben mehr Vorräte gehabt, als man ihnen unterstellt hat. Sie haben sie gut versteckt. Ja, und da sehen wir also, dass den Amerikanern an der Stelle offensichtlich, entweder ist ihnen die Puste ausgegangen, dass es doch kein Triumphzug geworden ist, oder man hat sich überlegt, okay, wir brauchen jetzt vor allen Dingen was Pragmatisches, weil es länger dauert. Und wenn das zu lange dauert und die Weltwirtschaft in eine globale Stagflationskrise stürzt, dann wird es auch eng. Ja, das heißt also, hier sind jetzt Kräfteparallelogramme ökonomischer, militärischer Natur und militärischer Natur am Werke. Und es ist ganz schwer herauszusehen, wie das ausgeht. Und zwar, weil es eine große Unbekannte gibt. Und das ist die Psychologie von Donald J. Trump. Ja, also wenn Donald Trump seinen miesen Tag hat und morgen aufsteht und sagt, so ein Scheiß, Petrodollar hin oder her, diesen Scheißvertrag will ich nicht, der lässt mich schlecht aussehen, da verliere ich ja die Midterms, ja, und dann sagt, aber jetzt eskaliere ich halt, dann ist die Frage, was hat er denn zur Verfügung noch, womit er eskalieren kann? Und da stellt sich auch die Frage, entweder er muss dann Waffen auf den Tisch legen, die Amerikaner wahrscheinlich haben, aber nicht einsetzen wollen, weil sie diese sozusagen sich vorbehalten für den großen Konflikt mit China, falls er mal kommt. Oder er muss Atomwaffen einsetzen. Wenn er das macht, dann ist der Atomwaffeneinsatz der Russen in der Ukraine eine Frage von Stunden. Ist klar, weil dann ist das Tor offen. Dann ist das, die Tür, die kann man nur einmal aufmachen. Die kriegt man nämlich nicht mehr so schnell zu. Das heißt also, die Möglichkeiten der Optionen sind gering. Und wenn die Optionen so gering sind und nicht mehr das bekommen hat, was man will, und die Iraner gleichzeitig auch irgendwelche Zugeständnisse machen müssen, weil sie auch wissen, die Amerikaner sind ja nicht die Einzigen, die mit Atomwaffen im Mittleren Osten rumlaufen, dann ist diese Dünnhäutigkeit und auch dieses, wir spielen mal mit Giftpfeilen auch untereinander, ja, und zeigen dem anderen, dass er nur die zweite Geige spielt in diesem Konzert, das ist in dem Fall Netanyahu, der die zweite Geige spielt, dann ist das keine Überraschung. Ja, das kann dann schon mal passieren.
Markus, meine letzte Frage bezieht sich auf die Energieinfrastruktur in Deutschland und nochmal in Bezug auf die Ukraine. Und zwar wurde in Lubmin ein voll funktionsfähiges und gerade einmal 12 Jahre altes Gaskraftwerk an die Ukraine verschenkt. Die AfD-Fraktion im Mecklenburgischen Landtag hatte noch einen Eilantrag zur Erhaltung des Gaskraftwerks eingereicht. Aber dieser wurde abgewiesen. Und wenn wir uns das mal kurz überlegen, die Ukraine hat eine vitale, wichtige Energieinfrastruktur Deutschlands, was mit jetzt einer der Gründe ist, warum wir deindustrialisieren, weil wir extrem teuer Energie aus fernen Ländern importieren müssen, hat diese zerstört. Und wir beschenken dieses Land mit einem voll funktionsfähigen Gaskraftwerk, das wir denen quasi geben. Also ich verstehe nicht ganz, was wird hier gemacht. Wir können doch nicht einen, wenn du so möchtest, einen Kriegsgegner, der hat sich auf jeden Fall feindlich uns gegenüber verhalten bei der Zerstörung von Nord Stream, uns damit auch noch bedanken, dass wir denen Gaskraftwerke schenken.
Also wenn wir nicht von einer politischen Klasse von Hochverrätern regiert werden würden, was wir aber werden, dann würde das normalerweise ganz klar sein, dass man auf einen Kriegsakt nicht so reagiert, wie unser Land darauf reagiert. Denn wir sind angegriffen worden. Es ist ein Kriegsakt, ein terroristischer Kriegsakt von der Ukraine gegen Deutschland ausgeführt worden. Das ist überhaupt keine Frage. Ja? Die Ukraine hat Deutschland angegriffen. Das ist bewiesen. Punkt. Da gibt es überhaupt nichts. Die Ukraine hat Nord Stream in die Luft gesprengt und hat damit unser Land an einer kritischen Infrastruktur, die für unser ökonomisches Überleben kritisch ist, angegriffen. Eine normale Bundesregierung hätte die Freundschaft schon längst aufgekündigt und jegliche Beziehungen eingestellt. Von Neutralität rede ich schon gar nicht mehr. Ja? Also eine normale Bundesregierung würde sagen, pass mal auf, ihr habt uns den Krieg erklärt, indem ihr uns angegriffen habt. Das ist, und uns wird erzählt, es sei im höheren deutschen Interesse, dass wir uns deindustrialisieren, dass das Land verarmt und dass wir die Ukraine unterstützen in einem Krieg, den der Westen gegen Russland provoziert hat. In was für eine Art von höherem deutschen Interesse soll denn das liegen, frage ich da. Das wird uns ja ernsthaft von unserer Bundesregierung erzählt. Es sei im höheren Interesse, die Ukraine zu unterstützen, obwohl sie uns angegriffen und in einer Weise geschädigt hat, die uns nicht ein paar Milliarden kostet, sondern die uns in Summe verbarwertet wahrscheinlich 1.000 bis 2.000 Milliarden kostet. Das sind die Kosten, über die wir da sprechen, wenn wir mal den Gesamtschaden zusammenrechnen. 1.000 bis 2.000 Milliarden, ein halbes Jahr Bruttosozialproduktsjahr. Ja. Muss man eigentlich statieren, dass wir offensichtlich von Leuten regiert werden, die nicht ganz dicht sind im Kopf oder die durch Abhängigkeitsverhältnisse, durch Bestechung, durch Korruption, ich weiß es nicht, Landesverrat begehen. Also anders kann ich das nicht mehr interpretieren. Ich betrachte diese Regierung als, es sei denn, es gibt Informationen, über die ich nicht verfüge und sonst auch niemand verfügen, die also so zwingend sind, dass das nicht der Fall sei. Aber ich habe meine Imaginationsfähigkeit reicht dafür nicht aus. Und das jetzt dann noch, dieses Kraftwerk zu verschenken, das ist ja nur, wie soll ich sagen, das sind ein paar hundert Millionen. Ja, und das ist ja noch der kleinste Teil. Also, dass wir quasi mittlerweile jetzt in dem Zustand sind, wie nach dem Zweiten Weltkrieg, dass hier die Industrieanlagen abgebaut und an unsere Feinde verscherbelt werden, ja, nachdem wir den Krieg verloren haben. Das ist genau das. Das ist so, wie die Russen haben in Ostdeutschland und in Mitteldeutschland alles abgebaut und nach Russland gebracht. Da war nichts mehr da. Also was übrig war, wurde abgebaut und mitgenommen. So ähnlich ist das jetzt auch. Das ist so die Demontage der Industrie, die wir nicht mehr betreiben können, und die Auslieferung dieser Industrie an diejenigen, die uns militärisch angegriffen haben. Nur, dass damals wir diejenigen waren, die militärisch angegriffen haben, und dann haben wir den Krieg halt verloren. Diesmal ist es auch so, dass wir angegriffen worden sind und jetzt den Schaden haben und auch noch sagen, okay, das Gaskraftwerk, das können wir eh nicht mehr in Gang setzen, was übrigens gelogen ist. Ein Strang ist nämlich noch da. Ein Strang Nord Stream ist noch da, der übrigens, nur damit man sich mal eine Größenordnung von dem Schaden vor Augen hält, der in der Lage wäre, mit billigem Gas 40% aller deutschen Haushalte mit Erdgas zu versorgen. So groß ist die Kapazität dieser Pipeline. Also von den 4 Strängen, die da waren, ist noch einer da. Und dieser eine reicht aus für 40% aller deutschen Haushalte, die mit günstigem Gas zu versorgen. Ja? Mal von der Industrie ganz zu schweigen. Das ist ein Wahnsinn, wenn man sich nimmt. Und dieser Strang wird, obwohl er für uns überlebenswichtig ist, ja, obwohl unsere Industrie abwandert, pleite geht, obwohl Hunderttausende, ja demnächst Millionen in die Arbeitslosigkeit gehen. Das hofft man ja vielleicht, dann melden sich ja vielleicht mehr Leute zum Bund, um gegen Russland in den Krieg zu ziehen. Ja, vielleicht ist das ja die Kalkulation unserer Bundesregierung. Obwohl das alles der Fall ist, nimmt man diesen Strang nicht in Betrieb aus reiner Nickeligkeit gegenüber Russland, und obwohl man dieses Gas ja Russland trotzdem bezahlen muss, denn der Vertrag sagt, es muss bezahlt werden, auch wenn wir es nicht abnehmen. Und dann kaufen wir dieses Gas auch noch, nachdem es als LNG-Gas über China und Indien wieder an uns geliefert wird zum 5-fachen Preis. Das muss man sich mal alles geben. Das kann man niemandem erklären, der bei Verstand ist. Und ich kann mir das nur erklären mit höchstem Ausmaß an Dummheit und Korruption in Verbindung.
Mehr als deutliche Worte von Dr. Markus Krall. Markus, ich danke dir. Herzlichen Dank für deine klaren Aussagen.
Ich danke dir. Es war wieder mal ein Vergnügen.